Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N Catch-Up. Wir sind in der Kalenderwoche 11, es ist März und ich bin nicht alleine hier. Mein Name ist Elisabeth Urban, ich bin hier mit
Nils Bolder. Hallo.
Hallo Nils. Wer letzte Woche noch nicht eingeschaltet hat, Nils ist diesen Monat bei uns zu Gast im Catch-Up und guckt uns mal so ein bisschen über die Schulter und moderiert diese Sendung mit mir zusammen. Und wir fangen mal an mit einem kleinen Update direkt.
Genau, das hast du direkt für uns mitgebracht, Elli.
Ja, richtig. Es geht um OpenAI und da gab es ja die Entlassung und Wiedereinstellung von Sam Altman im letzten Jahr. Und dann war das alles so ein bisschen hin und her und das Board of Directors war da ein ganz großes Thema, weil das wurde neu besetzt, nachdem Altman wieder da war. Und da waren bisher nur drei Männer gesessen und dafür hat es Kritik gegeben.
Nur drei Männer?
Ja, also nur drei Männer. So. Und das vorher war es diverser aufgestellt ein bisschen. Und jetzt, man hatte dann gesagt, so, okay, wir gucken, wir besetzen danach, aber dauert. So, und jetzt ist es endlich soweit. Die Führungsriege ist, hat Zuwachs bekommen bei OpenAI. Und zwar sind jetzt neben dem Quora-Gründer Adam D'Angelo, Wirtschaftsprofessor Larry Summers und Brad Taylor, der an Google Maps mitgearbeitet hat, das sind die drei, die bisher da waren. Und jetzt kommen noch drei bzw. fünf weitere Menschen dazu.
Kennt man da irgendwelche Leute von?
Jein. Also wenn man nicht so in diesem Business-Kosmos drin ist in den USA, glaube ich, dann kennt man sie eher nicht. Deswegen habe ich mal kurz zusammengesammelt, was sie denn so machen. Wir haben einmal Dr. Sue Desmond-Hellman, die auch bei Pfizer im Board of Directors sitzt und die US-Regierung auch zu Naturwissenschaften und Technologie berät. Früher hat sie mal für die Bill and Melinda Gates Foundation gearbeitet bzw. die sogar geleitet. Das zweite Mitglied, das jetzt neu dazukommt, ist Nicole Seligman. Die saß früher an der Spitze von Sony und ist jetzt auch im Board von Directors, Board of Directors bei Paramount Global, bei Myra GTX und bei Intuitive Machines Incorporation. Ja, also die Frau ist auch viel beschäftigt.
Dass die alle so viel machen, wundert mich.
Ja, also ich glaube, wenn du so einen Vorstandsposten bzw. Board of Directors Posten hast, dann bist du gleich bei mehreren mit drin. Und Fiji Simo ist der letzte Teil, der dazugekommen ist, CEO bei Instacart und Teil des Boards of Directors bei Shopify. Und dann gibt es da noch zwei andere, die drin sitzen. Das waren jetzt quasi so die beratenden Mitglieder. Und von OpenAI selbst sitzen da Sam Altman und Greg Brockman drin.
Die kennt man ja.
Die wenigstens kennt man, genau. Also gerade Sam Altman. Same, same, no difference quasi, wie früher auch, sitzt jetzt da wieder im Board und Greg Brockman auch. Und diese Menschen werden jetzt künftig über die Geschicke von OpenAI entscheiden. Und wir dachten, das geben wir euch mal kurz mit. Jetzt wird es ein bisschen luftiger und weniger wirtschaftslastig. Mit unserem Fail der Woche gehen wir nämlich ganz, ganz kurz in royale Gewässer.
Der Fail der Woche.
Aber erstmal vorneweg, Elli, kannst du eigentlich Photoshoppen?
Nein, also ich könnte es versuchen, aber sagen wir es so, es gehört nicht zu meinen Stärken.
Da gibt es noch wen anderes, aber ich spoiler mal nicht zu viel. Aber schlecht bearbeitete Bilder gibt es immer wieder im Internet, sind immer super gutes Material für Shitstorms im Internet oder auch für Memes. Nun trifft es tatsächlich Prinzessin Kate.
Oha. Da hat ein Mitglied der royalen Family mal ein bisschen Photoshop ausprobiert.
So kann man es sagen.
Was ist denn passiert?
Also, die postete auf X ein Foto mit ihren drei Kindern zum britischen Muttertag. Alles ganz normal, ganz gut. Für die Fans der Royals und Klatschpresse war das was ganz Besonderes, denn es war das erste Bild nach ihrer Bauch-OP im Januar. Auch Nachrichtenagenturen wie die Associated Press verbreiteten das Bild erstmal, zogen es aber dann wieder zurück, denn das Bild wurde einfach bearbeitet und widerspricht damit dem Standard der Agentur. Das ist ja eine Bildagentur.
Richtig. Und die Bildagentur hat sich gedacht, Moment mal, irgendwas an dem Bild ist komisch. Woran genau haben Sie denn erkannt, dass da vielleicht jemand nicht die Originalversion des Bildes benutzt hat?
Es ist eigentlich super offensichtlich, wenn man genauer hinsieht. Und zwar an der linken Hand, das klingt jetzt so detailverliebt, aber an der linken Hand von der Prinzessin Kate überlappt sich die Textur von den Klamotten so ein bisschen und da gehört dann der Rock der Tochter irgendwie nicht dahin, wo er hingehörte.
Also sie umarmt so ein bisschen ihre Tochter mit diesem Arm und irgendwas sieht da komisch aus dann, ne?
Total. Es fällt auch, wenn man einmal genauer hinguckt, fällt es sofort auf. Glücklicherweise, der Fotograf wurde natürlich nicht gefeuert, denn wie du schon angekündigt hast, Kate hat das Bild selber gemacht und auch selbst bearbeitet. Auf X schreibt sie, wie viele andere Amateurfotografen experimentiere sie auch gelegentlich mit der Bildbearbeitung. Sie würde sich gerne für ihre Verwirrung entschuldigen, die das Bild verursacht hat. Ich glaube, die Klatschpresse ist ein bisschen wütend oder erbost, empört. Hier reicht's für einen schönen Fail der Woche.
Ja, das finde ich nämlich auch. Es ist ein bisschen was Lockeres und da sieht man, auch die Royals sind nicht gefeit vor kleinen Bildbearbeitungspannen. Jetzt geht's weiter mit unserem Deep Dive und da geht's ganz an die Basics vom Internet, weil wenn man die nicht hat, dann kann man sich auch so ein gefotoshopptes Bild nicht mal anschauen.
Der Deep Dive.
Ich hatte ja auch schon fast meine ganze Jugend lang immer das Internet von meinen Nachbarn genutzt.
Ach so.
Haus nebenan tatsächlich.
Du, da plauderst du jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Genau, wir hatten nämlich keinen Anschluss. Und erst vor 4 Jahren, also das war 15 Jahre, nachdem das Haus eigentlich gebaut wurde, haben wir dann unseren Anschluss bekommen. Vielen anderen in Deutschland geht es genauso und genau darum geht es heute im Deep Dive, denn die Bundesnetzagentur hat erstmals einen Internetanbieter dazu verpflichtet, einen entlegenen Haushalt mit Internet zu versorgen.
Nun war das Ding ja eigentlich nicht, dass dieser Haushalt gar kein Internet hatte, aber da hat sich jemand beschwert über das, was er da bekommen hätte, ne?
Genau, weil mittlerweile sind die Anbieter dazu verpflichtet, Angebote zu machen. Die unterliegen jetzt aber seit 2021 gewissen Mindestanforderungen und die wurden halt da nicht erfüllt und dann wurde sich beschwert und das war ein Verbraucher aus Niedersachsen, der sich da beschwert hat. An seinem Wohnort sei die Internetverbindung lediglich zu einem zu hohen Preis möglich gewesen. Und dann ging so dieser ganze Prozess los mit dem mit der Bundesnetzagentur. Die rief dann erst alle Anbieter auf, eine Versorgung anzubieten und ein Angebot zu machen.
Da ist nichts passiert?
Natürlich ist da nichts passiert. Das löste dann so ein, das heißt Verpflichtungsverfahren aus.
Was bedeutet das?
Da entscheidet dann die Behörde selbst sich für einen geeigneten Anbieter. Der muss dann so gesehen diese Versorgung anbieten zu einem passenden Preis und zu passenden Konditionen.
Also irgendwer kriegt da die miese Karte rübergeschoben und gesagt, so, du machst dem jetzt bitte ein besseres Angebot.
Genau so sieht's aus. Grundlage für diese Handlung der Behörde ist das Recht auf schnelle Internet. Das gibt's schon seit September 2021, ist ja auch schon ein bisschen her. Seitdem sind Telekommunikationsanbieter dazu verpflichtet, BürgerInnen mit Telefon und Internet zu versorgen. Also auch wenn du theoretisch keinen Telefonanschluss hättest, hast du da jetzt ein Recht drauf. Ein Jahr später hat dann erst die Bundesnetzagentur die Mindestanforderungen dazu festgelegt. Und bis jetzt klingt das Ganze ja noch ein bisschen nach Good News. Aber die Mindestversorgung besteht einfach aus einer Downloadgeschwindigkeit von 10 Megabyte pro Sekunde.
Oh, damit passiert jetzt nicht so viel, ne?
Genau, auch die Upload-Geschwindigkeit von mindestens 1,7 Megabyte pro Sekunde ist jetzt nicht wirklich hoch. Ich habe mal so im Internet geguckt, je nachdem, was man macht, kannst du vielleicht pro Haushalt eine Serie streamen. Wenn du jetzt ein Zoom-Meeting hättest, müssten alle anderen aus dem Internet gehen, sonst wird das Ganze ein bisschen kritisch.
Ja, und wie sieht's preislich aus?
30 Euro kostet das im Monat dann, also ist auch recht happig für das, was man da bekommt. Und das sind halt die Mindestanforderungen. Kritik üben da nicht nur wir, sondern auch die Verbraucherschutzorganisation. Der Felix Flussbach von der Verbraucherzentrale NRW äußert sich kritisch dagegenüber bei der Zeit. Er meinte, dieses Verpflichtungsverfahren sei zwar notwendig gewesen, dass er aber 2 Jahre nach diesem Inkrafttreten des Gesetzes, also diese Bestimmungen gelten ja schon seit 2 Jahren und jetzt erst wird es das erste Mal durchgesetzt, ist ja schon ein bisschen lang und wie gesagt, die Bedingungen sind ja jetzt auch nicht mehr angemessen für die heutige Zeit.
Mhm. Und das ist nicht das einzige Beschwerdeverfahren, das gerade läuft, ne?
Ja, es gibt noch 130 weitere Beschwerdeverfahren, die in der Prüfung sind. Das ist ja auch jetzt nicht super viel.
Ich frage mich auch, wie lange die schon in der Prüfung sind. Oh je.
Insgesamt wird geschätzt, dass rund 400.000 Haushalte unterversorgt sind und dazu berechtigt sind, hier Beschwerde einzureichen. Also da sind 130 schon echt nichts gegen.
Ja, also wir haben auch so einen kleinen Verdacht, woran es liegen könnte, dass zwar so viele Haushalte unterversorgt sind, aber nicht so viele Beschwerden eingehen.
Genau, ich habe nicht mal auf der Webseite geguckt und ich kann es echt verstehen. Das ist super unübersichtlich. Ich habe irgendwie 10 Minuten mich da rumgesucht, um das richtige Kontaktformular zu finden. Wir haben es jetzt natürlich gefunden und verlinken es euch in den Shownotes. Auch das geschilderte Verfahren klingt jetzt nicht wirklich motivierend, was sie da angegeben haben bei der Bundesnetzagentur. Bei fast jedem Punkt gibt es irgendwie mehrere Monate Wartezeiten. Insgesamt, ich habe es mal zusammengerechnet, dauert das dann ein bisschen mehr als ein Jahr.
Ach schön, das ist ja fast so schnell wie das Internet, was man dann dafür bekommen hätte.
Genau, auch bei dem Fall vom Haushalt in Niedersachsen ist das Ding, auch wenn jetzt ein Anbieter zugewiesen wurde, noch lange nicht durch. Der hat nämlich noch 3 Monate Zeit, diese Voraussetzungen für die Anbindung zu schaffen. Danach dauert es laut Bundesagentur nochmal weitere 3 Monate, bis die Internetverbindung dann wirklich steht.
Und er muss es ja auch nicht einfach so hinnehmen.
Ja, genau. Der kann nämlich auch immer noch rechtlich gegen das Urteil vorgehen. Also, wenn der gute Haushalt Glück hat, gibt es vielleicht in 6 Monaten Internet
wenn
für
nicht,
10 MB.
Ja, wenn nicht, dann muss sich die Bundesnetzagentur nochmal mit den Betreibern rumschlagen und den nächsten bestimmen vielleicht.
Boah, ich weiß gar nicht, wie das dann aussieht. Aber irgendwie erst gut neue News, jetzt ist es ein bisschen sad. Kannst du mich ein bisschen ablenken, Elli?
Ja, also wie gesagt, an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr schlechtes Internet habt, ihr wisst jetzt, dass ihr das entsprechende Formular bei uns in den Shownotes findet. Aber wir haben auch noch so ein paar Netzfundstücke, die euch in der Zeit beschäftigen können, die ihr auf euer Internet wartet. Aber irgendwie funktioniert es nur das eine davon ohne Internet.
Das Netzfundstück.
Das eine Netzfundstück, was ich habe, kann man, wie gesagt, ohne Internet durchziehen. Das andere, dafür braucht man Internet. Und beides sind Spiele. Das eine, das man mit Internet machen kann, das findet auf einer Seite statt, wo man sonst eher nicht so mit Spielen rechnet, nämlich auf Instagram. Denkt man eigentlich, okay, Instagram, hauptsächlich Reels und Bilder. Aber es gibt da jetzt seit kurzem Emoji-Pong. Und das Lustige ist, Nils hat da auch gleich schon mal ein bisschen ein paar Runden mit verbracht, ne?
Es ist auch nicht wirklich einfach. Man würde ja denken, Pong geht immer schnell, aber ich glaube, redaktionsintern bin ich mit 37 am höchsten. Ich weiß nicht, was
das ist. Das ist dein Highscore?
Das ist mein Highscore.
Okay.
Ich glaube, Stella hat gestern 12 geschafft.
Ihr seht schon, es hat uns begeistert. Für alle, die nicht wissen, was Pong überhaupt ist. Pong ist ein Spiel, das es schon sehr lange gibt. Es wurde 1972 quasi groß. Und es gilt als das erste Computerspiel, das weltweit zum Erfolg wurde. Lief damals hauptsächlich in Spielhallen. Heute kann man das Ganze natürlich auch auf dem Smartphone und so weiter spielen. Das Prinzip erinnert ein bisschen an Badminton. Man schiebt an den Bildschirmseiten, Spielfeldseiten, 2 verschiedene Platten hoch, runter und so weiter. Und dazwischen pingt so ein kleiner Puck hin und her. Und den muss man versuchen, immer im Spielfeld zu behalten, indem man ihm quasi was bietet, woran er abprallen kann an der Seite.
Bei Instagram sieht das ja ein bisschen anders jetzt aus.
Richtig. Instagram hat Pong, quasi eine Hommage an Pong gemacht. Und das Ganze funktioniert mit Emojis. Und statt dem Puck eben gibt es diese Emojis, die man dann durch schnelle Reaktion im Spielfeld behalten muss. Und du hast schon gesagt, man kann dann Highscore, je nachdem wie lange man quasi dieses Emoji hin und her bewegen kann. Es wird auch immer schwieriger, glaube ich, ne?
Es wird immer schneller und auch sehr schnell, sehr schnell.
Ja, unsere Kollegin Claudia hat mal auf t3n.de aufgeschrieben, wie man zu diesem Game hinkommt. Wir verlinken den Artikel mal.
Ist ja auch ein kleines Easter Egg, könnte man sagen.
Stimmt. Und eigentlich, da haben wir auch in der Vorbereitung jetzt schon drüber gesprochen, kennt man diese Art von Easter Egg hauptsächlich von Google, die ja immer so animierte Google-Logos haben, wo dann irgendwas dahinter steckt. So zu bestimmten Geburtstagen von berühmten Leuten kann man irgendwie was Besonderes machen bei Google. Und Instagram hat jetzt auch zum ersten Mal so ein Spielchen eingebaut. Das Spannende daran ist aber, es zahlt sehr auf die Idee von Instagram ein, dass die User möglichst lange auf der Plattform bleiben sollen. Weil, wenn man natürlich da den Highscore von 37 knacken möchte, dann verbringt man Zeit bei Instagram. Und das wiederum dürfte Meta, also dem Plattformbetreiber, schon auch in die Karten spielen. Naja, aber clever gemacht.
Dein anderes Fundstück, was du jetzt mit hast, ist aber so ganz ohne Internet funktionieren, meintest du ja. Da bin ich jetzt aber auch gespannt.
Richtig. Also wenn ihr mit der Bundesnetzagentur oder eurem Internetanbieter nicht so viel Glück habt, dann kommt hier was. Dafür müsst ihr nur einmal irgendwo was downloaden. Das kann man ja auch bei Freunden oder beim Nachbarn vielleicht machen, wenn der einem gut gesinnt ist. Ansonsten geht's ganz analog. Und zwar hat die NASA ein Rollenspielabenteuer veröffentlicht, das im Pen-and-Paper-Stil gehalten hat. Das funktioniert also ohne Apps, ohne steigende Bildschirmzeit, ohne Highscores.
Kurze Einführung, was ist Pen and Paper?
Also beim Pen and Paper spielt man, wie schon der Name sagt, mit Stift und Papier. Man überlegt sich einen Charakter und der hat bestimmte Eigenschaften und dann manövriert man als Gruppe durch ein Abenteuer, das von einem Spielleiter oder einer Spielleiterin erzählt wird. Und man hat verschiedene Fähigkeiten, die kann man einsetzen, um Monster zu bekämpfen und letztendlich ein Abenteuer zu bestehen, eine Aufgabe zu lösen und so weiter. Genau.
Und wie sieht dann genau dieses NASA-Pen and Paper aus?
Also natürlich, wenn es die NASA ist, muss das Ganze ein bisschen was mit Weltraum zu tun haben. Die NASA hat sich ja auch einen Bildungsauftrag auf die Fahne geschrieben und den hat sie sehr, sehr schön umgesetzt mit diesem Pen and Paper Spiel. Das heißt, das verlorene Universum, The Lost Universe, es ist für 4 bis 7 SpielerInnen ausgelegt. Und es kann an verschiedene Regelwerke, die es beim Pen and Paper gibt, angepasst werden. Zum Beispiel auf die 5. Edition von Dungeons and Dragons. Also in diesen Regelwerken ist einfach festgelegt, was können gewisse Charaktere, wie laufen die Kämpfe gegen GegnerInnen ab und welche Regeln gibt es dafür. Also so ein grober Rahmen, damit man nicht komplett irgendwie anarchisch hier durch die Spielewelt läuft und es gibt gar keine Regeln so. Und in dem verlorenen Universum werden die SpielerInnen zu NASA-WissenschaftlerInnen. Das heißt, wir sind dann alle Teil einer NASA-Crew, wenn wir das spielen, und werden auf den Fantasy-Planeten Exlaris versetzt. Das Problem auf diesem Planeten ist, das Hubble-Weltraumteleskop ist aus unserer Realität, also aus der irdischen Realität, gestohlen werden. Und auf Exlaris müssen wir jetzt rausfinden, was es damit auf sich hat. Wo ist das Weltraumteleskop? So, und bei der Suche nach diesem gestohlenen Teleskop lernt man natürlich ganz viel über den Weltraum, über naturwissenschaftliche Zusammenhänge, die Arbeit der NASA und über das Teleskop selber, weil das sucht man ja und dementsprechend gibt es dann Clues, die mit dem Teleskop zu tun haben und einen kleinen Einblick bieten.
Klingt ein bisschen nerdy.
Es klingt nicht nur ein bisschen nerdy, es klingt sehr, sehr nerdy. Also für alle Leute, die Lust am Spielen haben und auch gerne Gesellschaftsspiele, Brettspiele mögen oder zum Beispiel sogar schon mal Pen and Paper ausprobiert haben, falls nicht, keine Angst davor. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht anhört. Wer Lust auf Spielen hat und die Arbeit der NASA spannend findet, der kann das auf alle Fälle mal ausprobieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in allen Altersklassen Spaß macht. Also gut, ab einem gewissen Alter, wo man so ein bisschen Zusammenhänge versteht und Fantasie hat und begreift, wie es funktioniert. Wir verlinken euch die Seite der NASA dazu mal in den Shownotes. Und dann könnt ihr, wenn ihr Bock darauf habt, euch das selber mal anschauen. Ich finde, es ist ein sehr witziges Beispiel aus, wir haben einen Bildungsauftrag. Und wir wollen irgendwie Menschen mit Interesse an nerdigen wissenschaftlichen Themen erreichen. Zack, wir bauen einfach eine Mischung aus Spiel und Info. Und das hat die NASA einmal ausgenutzt.
Ich finde, die Schnittmenge ist da halt auch perfekt.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es da wirklich viele Leute gibt, die davon abgeholt werden. Und das Schöne ist auch, es ist halt kein ewig langes Spiel. Bei Pen and Paper hat man oft so ein bisschen das Ding, dass man dann da Wochen, Monate lang an einem Abenteuer sitzt und durch die Welt wandert. Die NASA hat das ganz bewusst so als ein Spiel gestaltet. Das heißt, man kommt damit auch halbwegs gut durch und kann das einfach mal ausprobieren, wenn man in diese Welt eintauchen möchte. Jetzt wird's ein bisschen trockener, leider. Also ich könnte noch sehr lange über Pen and Paper hier sprechen, aber das ist was für nach der Sendung im Zweifel. Wir haben aber noch eine gute Nachricht für euch.
Die gute Nachricht.
Genau, die hast du uns mitgebracht. Und du meintest jetzt gerade trocken und gute Nachricht. Wie passt das zusammen?
Ja, also ne, jein. Es geht um die EU-Gesetzgebung. Das kann ja immer ein bisschen trocken sein. Und wir hatten es ja auch gerade mit so gesetzlichen Regelungen, die mehr oder weniger toll greifen. Aber es gibt eine neue Regelung auf EU-Ebene, die soll für mehr Transparenz sorgen, wenn es um Gehälter geht. Menschen, die von sogenannter Entgeltdiskriminierung betroffen sind, also für die gleiche Arbeit weniger bezahlt bekommen als ihre KollegInnen, können schon jetzt dagegen vorgehen.
Wie weiß ich denn überhaupt, ob ich jetzt davon betroffen bin oder nicht? Gibt es da irgendwie irgendwelche Richtlinien? Weil das kann man ja schlecht herausfinden im schlimmsten Fall.
Richtig, das ist das große Problem an der Sache. Bisher kann man schon dagegen vorgehen, wenn man weiß, okay, Kollege X bekommt deutlich mehr als ich bezahlt, weil er vielleicht zum Beispiel laut Unternehmen einfach besser verhandelt hat. Das ist eigentlich nicht erlaubt so. Und das muss ich aber auch erstmal von Kollege X erfahren haben oder über Umwege oder wie auch immer. Und die EU hat sich jetzt gedacht, na gut, wir wollen nicht, dass diese Entgeltdiskriminierung salonfähig ist, bleibt, wie auch immer, denn sie passiert. Und wir wollen mehr Transparenz schaffen. Das Ganze haben sie festgeschrieben in den Entgelttransparenzrichtlinien, die bis spätestens 7. Juni 2026 in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen. Diese Entgelttransparenzrichtlinien, die schreiben unter anderem vor, dass Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden eine verpflichtende Entgeltberichterstattung liefern müssen. Das heißt, so soll mehr Transparenz reinkommen, wer verdient wie viel in diesem Unternehmen. Arbeitnehmerinnen und Bewerberinnen haben außerdem ein Recht auf Informationen über die Entgeltstrukturen ihrer Arbeitgeber oder künftigen Arbeitgeber. Das heißt, wenn ich wo anfange, dann ist es mein Recht, vorher zu erfahren, wie sehen die Strukturen aus. Nicht nur, welches Gehalt bekomme ich bezahlt, sondern wie funktioniert die Gehaltszuteilung in diesem Unternehmen? Was steckt für ein System dahinter? Und der Arbeitgeber muss in der Lage sein, das auch wirklich sinnvoll aufzuschlüsseln. Und das ist nicht das Einzige, was Unternehmen machen müssen. Unternehmen, die einen geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied von mehr als 5% aufweisen und das nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien argumentieren können, unterliegen einer sogenannten Nachbesserungspflicht. Das heißt, die müssen sich auch wirklich drum kümmern, dass dieser Entgeltunterschied von mehr als 5% zwischen den Geschlechtern beseitigt wird. Weil dieses Argument, naja, der Mann hat einfach besser verhandelt als die Frau, das zählt einfach schon länger nicht mehr.
KritikerInnen können da doch jetzt bestimmt irgendwie sowas sagen wie, jetzt werde ich nicht mal für meine Leistung belohnt, weil ich arbeite einfach mehr und besser und deswegen habe ich das auch verdient.
Naja, also dieses klassische so Leistung muss sich lohnen, das kann man da an der Stelle, glaube ich, nicht so ganz einbringen. Unternehmen haben nämlich weiterhin die Möglichkeit, individuelle Leistung finanziell auch zu würdigen. Das heißt, wenn jemand besonders einen guten Job macht, dann kann man das über variable Entgeltsysteme würdigen, das zusätzliche Vergütungen oder sowas bieten. Das muss aber transparent gestaltet sein und die Voraussetzungen, unter denen so ein variables Entgelt, wie zum Beispiel eine Prämie, gewährt wird, muss für alle gleich sein und auch das muss eben einsehbar sein.
Das heißt, das wäre dann so eine, keine Ahnung, Vertragsabschlussboni, Bonusessens.
Ja, zum Beispiel. Oder jemand hat für ein Projekt super viel Zeit investiert und mehr als andere und kriegt dafür dann irgendwie eine Auszahlung oder sowas. Das muss klar sein, dass das personenunabhängig passieren würde, egal wer da den Mehraufwand geleistet hat. Und da muss klar sein, nach welchen Kriterien das auch gemacht wird. Und was ich super spannend finde, ist, wenn geklagt wird, dann gilt künftig die Beweislastumkehr, die sogenannte. Das heißt, bisher mussten KlägerInnen nachweisen, dass sie diskriminiert wurden, was oft nicht so ganz einfach ist, wenn einfach viele Beschäftigten zum Beispiel aus Angst vor Konsequenzen nichts durchblicken lassen über ihr Gehalt und sagen, ja, ich wurde besser bezahlt als Person XY. Und jetzt ist es so, dass die Unternehmen beweisen müssen, dass sie nicht diskriminiert haben, sondern sie müssen quasi auf, also sie müssen dann einfach aufschlüsseln, so und so funktioniert's und deswegen hat Person X mehr bekommen als Person Y, obwohl sie den gleichen Job machen, weil hier und hier und hier an der Stelle greift noch unsere Prämie zum Beispiel, die sich Person X nicht verdient hat und Person Y schon oder so.
Aber die Prämie wäre dann ja auch bei allen Personen im Vertrag drin.
Genau, also die man könnte das einfach dann transparent nachvollziehen. Ja, und deswegen können wir mal gespannt bleiben, wie das für die Firmen aussieht und wie oft das umgesetzt wird. Aber ich fand es eine ganz spannende Regelung, die man sich mal anschauen kann. Gerade wenn man das Gefühl hat, hey, in meinem Betrieb gibt es Ungleichheiten, dann hat man jetzt vielleicht ein paar mehr rechtliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Und wenn man neu wo anfängt, dann kann man jetzt auch gucken und weiß, man muss transparent Einblick bekommen in die Strukturen, die es in dem Unternehmen gibt. Das die gute Nachricht am Ende dieser Sendung. Es war ein bisschen gesetzeslastig. Wir waren ja erst bei der Internetversorgung, jetzt nochmal bei der Entgelttransparenzrichtlinie im Reich der Gesetze unterwegs. Aber immerhin haben wir euch zwischendurch ja auch ein paar Spieletipps geliefert. Das heißt,
was über die Royals berichtet.
Stimmt, da waren wir auch noch. Also es gab Klatsch und Tratsch und Weltraumspiele. Finde ich eigentlich auch einen guten Folgentitel. So, von uns war es das für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann sind wir auch wieder ein paar mehr hier im Studio. Das ist immer ganz schön. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns ganz transparent sagt, dass euch der Podcast gefallen hat. Lasst uns gerne Bewertung da auf den eingängigen Podcast-Apps eurer Wahl. Da kann man Sternchen geben, Kommentare schreiben und so weiter. Ihr könnt, wenn ihr Wünsche, Fragen, Anliegen habt, uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben an podcast@t3n.de. Und ja, wenn ihr sagt, das ist ein cooler Podcast, den würde ich mal weiterempfehlen, dann macht das doch einfach gerne. Wir freuen uns darüber. Das war's für heute. Wir wünschen euch noch eine schöne restliche Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.